Dann darf ich Sie alle wieder herzlich begrüßen nach den Osterferien. Ich hoffe, dass Sie die alle gut verbracht haben. Zu Beginn habe ich mir gedacht, stelle ich kurz die Frage, ob irgendetwas im Anschluss an das, was wir das letzte Mal besprochen haben, da irgendwie an Fraglichen aufgetaucht ist. Das wir vielleicht gleich zu Beginn behandeln könnten. Ansonsten habe ich mir gedacht, nur ganz kurz die Sache über den Austin und die Sprechakttheorie, nur das ganz kurz halt zu wiederholen. Ne? Also, wie gesagt, also ich beziehe mich da hauptsächlich auf diese Ausführungen How to do things with words. Und da ist diese hauptsächliche Unterscheidung einmal diese von konstruktiven Äußerungen und performativen Äußerungen. Also das haben wir ja genauer ohne dies besprochen, was das sein kann, welche performativen Äußerungen, indem eben sprachlich überhaupt neue Sachverhalte damit erstellt werden, erzeugt werden. Demgegenüber konstruktive Äußerungen, im Sinne von Aussagen und Behauptungen etwas davon von der Welt wiedergeben sollen, beschreiben zum Beispiel. Und dann haben wir gesehen, dass für den Austin das ziemlich wichtig ist, das zu erörtern, wie die Gelingensbedingungen solcher performativen Äußerungen aussehen können, weil in Bezug auf sie es nicht möglich ist, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, aber ob sie eben glücken oder als solche gar nicht zustande kommen, da überlegt er sich alles Mögliche dazu, diese Lehre von den Unglücksfällen, also wenn das nicht als solches überhaupt zustande kommt, durch diverse Konventionen, Zeremonien etc. Wie gesagt, das habe ich erwähnt, dass man das ganz gut auch einfach auswendig lernen kann, diese ganzen Einteilungen, die da gegeben werden. Das ist ein bisschen ein anderer Stil des Philosophierens als zum Beispiel beim Wittgenstein. Ne? Habe ich auch versucht, das ein wenig abzuheben, Austin und Wittgenstein. Weil in erster Linie das beim Austin schon ziemlich darstellend verläuft und einteilend, indem er diese diversen Sprechakte noch klassifiziert, wie es zum Beispiel dann auch bei dem Searle noch ausführlicher im Anschluss an ihn geschieht. Aber wir haben da schon genug an Einteilungen, die ja zunächst einmal eben vorgenommen werden und dann zum Teil auch wieder revidiert. Also diese Hauptunterscheidung konstruktiv, performativ wird dann eigentlich wieder aufgegeben zugunsten dieser Unterscheidungen des lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akts, wo wir gesehen haben, dass der Lokutionäre dann noch genauer differenziert wird in phonetischen, phatischen und rhetischen Akt. Und jetzt eigentlich all das, was zuvor unter diesen performativen Bestimmungen angegeben wurde, jetzt zusammengefasst wird unter diesem Aspekt des illokutionären Akts, sodass auch das Behaupten zum Beispiel als solches und das bloße Konstatieren auch eine Sprechaktrolle sozusagen darstellt und genauso sozusagen unter dem Illokutionären rubriziert werden kann. Und dann haben wir eben noch diesen Perlokutionären Akt, der eben die Wirkung betrifft, die so eine Sprachhandlung haben kann, wobei dann da auch noch näher differenziert wird in Bezug auf einen auf ein innersprachliches Gelingen, ob das überhaupt zustande kommt, dass diese Intention des Sprechers beim Hörer überhaupt als solches ankommt und ob das nur im Sinne des Verstehens oder auch dann im Sinne der Umsetzung eine bestimmte Wirkung hat. Wie gesagt, heute will ich dann fortsetzen, wie ich im Überblick angegeben habe, mit dem Quine. Da werden wir gleich sehen, dass das Ganze schon irgendwie etwas philosophischer ist, wenn man diesen Komparativ formulieren kann. Und sich da bei diesen Überlegungen das schon sich verbietet, eigentlich eben etwas bloß anzuführen, sondern da muss man schon wirklich da ein bisschen in diese Überlegungen einsteigen. An sich wird der Quine immer auch gern benannt als ein Philosoph der Philosophen, das heißt, der nicht unbedingt so sehr von Leuten auch rezipiert wird, die sich nicht unbedingt jetzt von Studienzwecken wegen mit dem Quine auseinandersetzen. Aber ich halte nicht allzu viel davon, zum Beispiel in so einer Sprachphilosophie-Vorlesung bloß jetzt irgendwelche einfachen Grundbegriffe zu erläutern, sondern schon auch sich gleich so mit diesen Hardcore-Themen sozusagen auseinanderzusetzen oder die zu präsentieren, wobei man dann natürlich nur irgendwelche Spezifika da herausgreifen kann. Man sieht schon auch aufgrund dieser biografischen Auflistung mit dem Verzeichnis einiger wichtiger Werke, dass da sehr viel von dem Quine an Texten vorliegt. Jetzt zum Selbstlesen hätte ich da wieder diese zwei Reklambände. Das eine da, das 1960 entstanden ist, das Word and Object gibt es eben in der Reklamfassung. Also da würde ich wieder genauso, wie ich das schon auch zum Beispiel beim Wittgenstein empfohlen habe, gar nicht versuchen, dieses Büchlein von vorne bis hinten zu lesen, sondern sich da insbesondere die Anfänge da anzuschauen und dann am ehesten noch das, was zur radikalen Übersetzung gesagt wird und ausgeführt wird, auf das ich heute insbesondere genauer eingehen möchte. Wobei man sich da eben dieses zweite Kapitel auch da hauptsächlich in den Anfängen anschauen sollte. Und ein ganz guter anderer Reklamband ist da diese Zusammenfassung mehrerer Aufsätze, Ontologische Relativität und andere Schriften. Das ist von 1969. Also da wäre es am besten, sich einerseits diesen Hauptaufsatz da, nachdem das Ganze benannt ist, Ontologische Relativität anzuschauen, beziehungsweise, also der ist etwas länger und wenn man etwas weniger Zeit hat, ist sicherlich sinnvoll, diesen Text da zur naturalisierten Erkenntnistheorie sich anzuschauen. Und dann gibt es noch eine ganz gute Einführung zu dem Quine in diese Junius-Reihe. Das kann man sich auch anschauen und natürlich klarerweise alles das, was sich im Internet auffinden lässt. Wobei das nicht immer ganz einfach ist, wenn man nicht irgendwie die Möglichkeit hat, das gemeinsam zu besprechen, da irgendwie wirklich sehr viel von dem zu profitieren, ne? Weil das natürlich oft nur gelistet wird und kurz halt in den Thesen dargestellt, ohne dass das natürlich genauer erläutert wird. Trotzdem, wie gesagt, gibt es natürlich da auch ziemlich viel aufzufinden. Und zu Beginn mache ich da immer halt diese ganzen biografischen Angaben, die natürlich nicht Gegenstand dann der Prüfung sind, aber es ist ganz interessant, ein paar Übersichtsdaten dazu haben, was die Lebenszeit betrifft und eben wann diverse wichtige Texte erschienen sind. Ja, insofern möchte ich gleich jetzt so mit dem Sachthema anfangen. Und das Wichtigste ist wohl, dass man sagen kann, dass der Quine den Empirismus jetzt in einer sprachphilosophischen Version wieder zu neuem Leben erweckt, könnte man sagen. Insofern er ja, sich dezidiert auseinandersetzt mit den klassischen empiristischen Positionen, Locke, Hume, etc. Und das zum Teil sehr kritisiert und selbst versucht, den Ansatz, also den Empirismus, des Empirismus, dem sozusagen einen neuen Gehalt zu geben und den auch quasi widerständig zu machen gegenüber all den Einwänden, die eine solche Position ausgesetzt ist. Einer der zentralen Punkte ist der, ja, dass für ihn es so ist, dass der Beginn des Spracherwerbs überhaupt und dann die gesamte Entwicklung bis hin eben zur Ausdifferenzierung abstrakter Theorien und Wissenschaftsgebilde, dass das alles zu beginnen hat, eben klassischerweise, wie sonst die Empiristen das auch verstehen, bei dem Aspekt der Sinnlichkeit, wobei er das sehr exakt versucht zu bestimmen, weil nur im Allgemeinen von Sinnlichkeit als solche zu reden und der Rückführung sozusagen auf diese Komponente der Sinnlichkeit lässt noch ziemlich viele Möglichkeiten offen, wie das genau zu verstehen ist. Ja. Also dieser Slogan allein, dass das alles Wissen erkennen, irgendwo sozusagen bei sinnlichen Komponenten zu beginnen habe, ne, ist noch relativ unexakt. Bei ihm ist es so, in einer zum Teil sehr eigentümlichen Formulierungen, dass er eben sagt, ja, diese Erregung oder Affektion, Irritation, Reizung auch, sagen, in möglichen Varianten wird das gesagt, unsere körperlichen Oberflächen, Außenflächen, das ist dasjenige, worauf wir alles und jedes quasi zurückführen müssen, als Anfang, ohne dass sich das, was dann in Sätzen ausgedrückt wird, das ist ein empiristisches Dogma, das er dann kritisiert, dass das, was in Sätzen ausgedrückt wird, sich wieder dann eins zu eins auf irgendetwas ganz Bestimmtes, Sinnliches zurückführen ließe. Also da ist ein immenser Schritt zwischen diesem Input, von dem er dann auch häufig spricht, zu dem, wie wir dann wirklich unser ganzes sprachliche Universum da jetzt genau dann ausformieren. Also im Allgemeinen ist aber das sein Projekt, das zu beschreiben und darzulegen, zu problematisieren, wie wir von diesen ursprünglichen Reizen sozusagen dann letztendlich zu einer ausgearbeiteten Wissenschaft respektive Naturwissenschaft kommen, die für ihn da in seinem Wissenschaftsverständnis im Zentrum steht. Ich glaube, das führe ich dann später noch auf irgendeiner Folie an, aber um das genauer gleich zu sagen, was die Sinnlichkeit betrifft, so versucht er es so behavioristisch darzustellen, dass es nur diesen Input als solchen gibt, ja, der dann nicht dazu verwendet wird, um aufgrund dessen dann noch irgendwelche mentalen Zwischenstücke da einzuführen, wie zum Beispiel so etwas wie bestimmtes Sinnesdatum, bestimmter Sinneseindruck, so wie das die klassischen Empiristen gemacht haben, die Sinnlichkeit so zu verstehen, dass all das, was wir da jetzt von der Welt aufnehmen, nicht mehr als solches etwas ist, das von Gegenständen, respektive physikalischen Gegenständen handelt, sondern dass wir das alles sozusagen verstehen können, schon als irgendeine Art von Sinneswahrnehmung und aus dieser Sinneswahrnehmung erst heraus dann in einem nächsten Schritt Verallgemeinerungen vollzogen werden, in der wir dann letztendlich auch über ein bestimmtes Abstraktionsthema zu Begriffen kommen und zu all diesen sprachlichen Ausdifferenzierungen. Und das ist aber eine heikle Angelegenheit, das überhaupt zu bestimmen, was bloß diese Sinneswahrnehmung sei. Und das wirft der Quine den klassischen Empiristen vor, dass man das als solches nicht machen kann. Also man kann nicht das voneinander abheben und rein trennen, zu sagen, es gibt sozusagen die reine Sphäre dessen, was als sinnliche Wahrnehmung präsent ist, und demgegenüber dann werden strikt sozusagen Begriffe davon unterschieden. Ja. Es ließe sich das gar nicht ausdrücken, was die jeweilige Sinneswahrnehmung da als solche rein sein sollte, ohne dass sie schon immer tangiert ist von jenem sprachlichen Vollzug. Ja. Sodass er versucht, das überhaupt zu streichen, diese Zwischensphäre. Also nicht zu versuchen, zum Beispiel im Sinne von Protokoll setzen oder die Unternehmungen, die da versucht wurden, dieses Sinnliche überhaupt als solches zu fixieren und selbst wieder als solches aussprechen zu können. Diesen Versuch unternimmt er gar nicht, sondern es ist letztendlich ein Vergleich des Inputs und dann des Outputs, wobei eben der Input rein darin besteht, dass es eine kausale Einwirkung auf die Individuen, auf die Subjekte gibt, und dann gibt es dazu sprachliche Äußerungen, und es ist nicht möglich, diese sprachlichen Äußerungen eins zu eins zu reduzieren auf irgendetwas Bestimmtes, das sich angeben ließe, was jeweils sozusagen der exakte sinnliche Eindruck oder die sinnliche Wahrnehmung da hätte sein sollen. Ja. Also wenn wir zum Beispiel über so einen Terminus wie Rot sprechen, dann ist das immer schon als ein sprachlicher Ausdruck zu verstehen, der in dieser Begriffssphäre sozusagen lokalisiert ist, ohne dass wir sagen können, es gibt die bloße Sinneswahrnehmung des Roten, ne? Und die dann versuchen wir irgendwie genauer sozusagen als Vorstellung in unserem Geist oder irgendwie festzuhalten. Ja? Also das wäre sozusagen noch das klassische empiristische Missverständnis, dass der Weg sozusagen zur zu unserer Begriffsbildung, zur Ausbildung der Sprache so sozusagen von der Sinnlichkeit her beginnt, dass wir als erstes irgendwie sagen könnten, ja, wir schauen die Dinge, Gegenstände an, ne, und haben dann eine bestimmte Vorstellung, die aus dem generiert wird, Ideen unter Anführungszeichen, wie das natürlich dann auch genannt wurde. Und die dann, also die Ausgangsbasis dafür liefern würden, um aufgrund dieser Eindrücke dann aus einem bestimmten Abstraktionsverfahren heraus Begriffen, zum Beispiel zu dem des Roten, des Grünen oder zu sonstigen gegenständlichen Begriffen, Tafel, Tisch etc. zu kommen. Also das ist jetzt vielleicht auf den ersten Anblick nicht ganz so klar möglicherweise, wie diese Differenzierung da verläuft, ja, aber für den Schwein ist ein ziemlich wichtiger Punkt und überhaupt also auch für das Sprachverständnis, wenn wir uns darauf beziehen wollen, ja, wie der Weg also verläuft von irgendeinem Input, wenn wir das ganz allgemein formulieren, zu dem, dass es irgendwann einmal zu sprachlichen Äußerungen dann über diese Welt kommt. Unter dem Schlagwort eben dann Naturalisierung der Erkenntnistheorie ist es so, dass er eben dieses Erkennen nicht mehr im Sinne der Vorzüge des bloßen Verstehen, Wissen etc. als eigene philosophische Disziplin versteht, sondern er will die Erkenntnistheorie in dem Sinne naturalisieren, dass er sich letztendlich eingliedern will in eine Art von selbstempirischer Wissenschaft. Oder wir könnten dann auch irgendwie sagen, Psychologie, der auch den Ausdruck, sich dann um das zu kümmern, wie diese Prozesse sozusagen wirklich verlaufen, wie sie auch zum Teil wissenschaftlich respektive naturwissenschaftlich beschrieben werden können, und sich nur auf das zu verlassen, zu betrachten, was das Verhalten der Sprecher darstellt. Das ist eben dieser Zug, der Rhythmus, der da mit einhergeht, sich auf das bloße Verhalten zu konzentrieren und aus dem heraus die Bezüge sozusagen jetzt auf die Sprachäußerungen zu bestimmen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den man sozusagen so im Vorhinein als ein Grundkennzeichen anführen kann, ist der Holismus in Bezug jetzt auf die sprachliche Sphäre. Das heißt, dass all die Begriffe und dann natürlich Sätze, Folgerungsbeziehungen etc., dass die alle in einer Weise zusammenhängen, sodass wenn an einer Stelle sozusagen in diesem Sprachuniversum Änderungen vorgenommen werden, dass das dann jeweils die Konsequenz hat, dann das gesamte System sozusagen zu betreffen. Also es ist nicht möglich, irgendwelche Dinge da zu verändern, auszutauschen, anders zu verstehen, zum Beispiel eben die Bedeutungen neu zu bestimmen, neu zu kreieren, ohne dass man damit gleichzeitig sozusagen das Gesamtverständnis dessen, was man sozusagen am Gesamt außerhalb an Überzeugungen zur Verfügung hat, damit beeinflussen würde. Und dieser Vorrang von Sätzen, aus dem Ort, wo sozusagen eigentlich Bedeutung konstituiert wird, kann man sagen, entspricht genau auch wieder dieser Anknüpfung an den Wittgenstein. Ich versuche aber ja das schon anhand des Traktatus darzustellen, inwiefern diese Ebene von Sätzen der primäre Ausgangspunkt ist und nicht bei den Begriffen zu beginnen, wie das klassischerweise eingeteilt wurde, Lehre vom Begriff und Lehre vom Urteil und dann Lehre von den Schlüssen oder von den Folgerungsbeziehungen, sondern dass im Zentrum Sätze stehen, weil erst in den Sätzen auch dann also diese Aussagekraft überhaupt erst steckt und es nicht möglich ist, das so aufzubauen, dass man sich zuerst um die Begriffe kümmert oder glaubt, dass überhaupt zunächst reine Begriffe nebeneinander sozusagen zur Verfügung stünden, die dann erst komprimiert werden und zusammengestellt in einem größeren Verband, um Sätze daraus zu bilden. Also das würde man sich zunächst vielleicht so vorstellen, ne? Man braucht quasi bestimmte Bestandteile und die fügt man dann zusammen und kommt dann irgendwann einmal erst zu den Sätzen. Ja? Wenn man sich das aber genauer überlegt, das haben wir in einigen Beispielen auch schon gemacht, um das anzuschauen, wenn gesagt wird, dass ich die Tafel ist drin oder so etwas, ne? Wenn man dann suchen würde, so ein Begriff wie Tafel oder grün sein, ne? Das als solches verstehen zu wollen, ja, ohne dass das eingebettet wäre in einen Vollzug, der etwas sozusagen über die Tafel behauptet. Ja. Wenn ich nur versuchen würde, jemandem das zu erklären oder nur mit dem zu hantieren, grün, ja, ohne dass damit eine Aussage verbunden ist, ne, dann komme ich eigentlich nie zu der Ebene, sozusagen, wo mit dem etwas sozusagen über die Welt referenziell als Aussage sozusagen über etwas gemacht werden kann. Dann kann ich zwar irgendwelche Laute austauschen, sozusagen, es wird wahrscheinlich auch irgendwas passieren in diesem Vollzug, aber es ist die Frage, ob man das überhaupt dann Kommunikation nennen kann, die wird wahrscheinlich in dem Sinne gar nicht zustande kommen, sodass auch ganz zu Beginn, ja, wenn man sich das überlegt, primitive Formen von Sprachen, so wie es der Wittgenstein eben macht in den philosophischen Untersuchungen, mit dem Beispiel da mit der Platte, oder das ist ein Ausdruck, bringen wir die Platte, ob das genügt, Platte XYZ zu sagen, oder ob das dann einen viel größeren Kontext braucht, um zum Verstehen dessen zu kommen, was mit diesen Ausdrücken gemeint ist, was die Bedeutung dieser Ausdrücke ist. Also das wird beim Quine auch wieder aufgegriffen. Das setzt der Prinzip da weiter fort. Wobei, das halte ich für einen wichtigen Punkt, auch zum Beispiel eben logische Sätze, also logische Konstanten, logische Verbindungen, die selbst werden letztlich zurückgeführt auch auf eine Art von empirischer Verwurzelung. Also sie werden nicht als etwas verstanden, das jetzt außerhalb oder sozusagen in einer eigenen Sphäre sozusagen verortet wäre, sondern es sind bestimmte Versuche, etwas innerhalb der Sprache konstant zu halten gegenüber variableren Formen. Also die Logik, egal sozusagen wie die jetzt dann genauer bestimmt ist, welches Kalkül oder welche Quantoren etc. Junktoren man alles da verwenden will, welche Formen sozusagen, jetzt einmal von formaler Logik, sind die nicht so etwas, wie zum Beispiel es der Wittgenstein noch dazu tendiert, sie als etwas aufzufassen, das dem als solches nichts mehr sozusagen der Welt entspricht. So ist es beim Quine so, dass es genau in der gleichen Ebene der Sprachlichen verläuft, auf alle logischen Bestimmungen, nur dass sie sozusagen konstant gehalten werden, gegenüber sozusagen den variablen Formen von irgendwelchen Ausdrücken, die sich auf Gegenstände etc. beziehen. Das erwähne ich nur im Allgemeinen, ohne da jetzt näher auf das eingehen zu wollen. Dann sind wir gleich bei diesem Thema des Gegenstandsbezugs als solchen. Das finde ich ganz wichtig, dass die Gegenstände immer Setzungen sind. Das heißt, wir begegnen den Gegenständen nicht als Gegenständen, sodass das der Beginn wäre, zum Beispiel jetzt die individuellen Spracherwerb, sodass wir immer schon irgendwelche Gegenstände in dieser Welt zur Verfügung stehen. Da habe ich auch schon ein bisschen so angedeutet, ne? Dass das zu Beginn des Spracherwerbs überhaupt noch nicht der Fall ist, dass Gegenstände im Sinne von individuierten Gegenständen aufgefasst werden können. Also etwas, das in der Welt zwar unabhängig von dem Vollzug, ich bin einer Sache begegne, dass sie sozusagen unabhängig von jeder existieren und selbst sozusagen eine bestimmte Art von Identität darstellen, unabhängig von mir ist. Diese Individuation sozusagen der Gegenstände, das ist als solches noch nicht gegeben. Das vollzieht sich erst im Laufe sozusagen des Lernens der Sprache, des Umgehens mit der Sprache, wird das auch immer bestimmter, worauf ich mich da in der Welt beziehe. Es wird immer sozusagen exakter definiert, je mehr sprachliche Möglichkeiten ich habe, ja, mit solchen zum Beispiel Ausdrücken wie, ja, das ist der Apfel, den ich gestern auf den Küchentisch gelegt habe und ich nehme mir wieder diesen Apfel, denselben Apfel, dann ist es zum Beispiel eine Funktion, der sprachlich besonders Möglichkeiten gibt, diese Art von Identität, also die Kontinuität eines individuierten Gegenstandes ausdrücken zu können. Und das ist jetzt die Sache, sozusagen, die beim Quine so verstanden wird, dass die Gegenstände zwar sehr wohl real sind, also da ist er Scientist im Sinne dessen, dass er davon ausgeht, es gibt sozusagen eine bestimmte physikalische Welt, die so und so verfasst ist. Das heißt, es gibt ja, es ist nicht bloß so, sozusagen, dass wir jetzt rein sozusagen aus den sinnlichen Eindrücken heraus das konstruieren würden, was uns jetzt zum Beispiel als Sessel oder als Tafel erscheint, sondern da würde er sagen, es gibt, egal sozusagen wie, in welcher sprachlichen Weise wir auf das Ganze Bezug nehmen, gibt es ja sozusagen physikalische Entitäten, die auch so und so sozusagen beschaffen sind und die wir auch jetzt natürlich wissenschaftlich genauer uns darüber sozusagen was erschließen können. Andererseits ist es so, dass das eine Sache ist, sozusagen, die schon immer sozusagen fertig formiert ist. Also das ist diese Welt, sozusagen diese physikalische Welt kann in ganz unterschiedlicher Weise gegeben sein. Und wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Bezug darauf herzustellen. Das werden wir dann jetzt genauer dann sehen bei dieser sogenannten radikalen Übersetzung, dass die Frage ist, ja, mit welchen Ausdrücken beziehe ich mich eigentlich genau worauf? Wie sieht der Bezug aus, sozusagen, und lässt sich das überhaupt als solches sprachlich genau fixieren, worauf ich mich da beziehe? Wir werden sehen, da herrscht natürlich hier Variabilität mit unserem Weltbezug, aber es ist nicht so, dass diese Variabilität vollkommen diese Welt der Gegenstände sozusagen überziehen würde, dass sie sozusagen beliebig erschlossen werden könnten. Weil man könnte dann auch irgendwie zu dem kommen, na, dass wir aus von unseren sprachlichen Dispositionen heraus, ja, zu sehr unterschiedlichen Gegenstandsbestimmungen kämen,
Ja, wir müssen auch nicht unbedingt das, was zum Beispiel jetzt uns jetzt aufgrund einer sozusagen sozialen Antrainierung dessen, wie wir mit bestimmten Sachen umgehen, zum Beispiel die Art von Einheit, das Land verstehen, müsste das ja in dieser Form nicht der Fall sein, sondern ich kann da irgendwie zum Beispiel jetzt nicht etwas anderes da aus dem Ausschnitt, der mir jetzt da zum Beispiel optisch zur Verfügung steht, kann ich irgendwas anderes da noch dazu nehmen, ja? Und das sozusagen als einen Gegenstand auffassen. Das ist wirklich, das auch mit bestimmten sprachlichen Mitteln genauso machen, ja. Da herrscht sozusagen, würde so eine Beliebigkeit herrschen, wie viel ich da sozusagen zu einem Gegenstand dazu rechnen will. Also was zu überhaupt zur Identität eines Gegenstandes gehört. Und dann würde ich glauben, sozusagen die Welt ist überhaupt so, dass sie davon abhängig ist. Also dass es Sprachabhängigkeit gibt, wie überhaupt Gegenstände aufzufassen sind. Und soweit geht der Quine nicht, sondern da glaubt er sehr wohl sozusagen, dass die als solche sozusagen in einer bestimmten physikalischen Ausprägung vorliegen. Dass es sehr wohl sozusagen da einen Unterschied gibt zwischen der Tafel, was aus ihm und auf dem Zeug vor dem es aufgehängt ist, bei dem Holz oder sonst irgendwas, ja? Und da ließ er sich auch letztendlich sozusagen die Verfassung für die Bestände in Erfahrung bringen. Aber wie wir das jeweils machen und wie wir das auch in unterschiedlichen Sprachen machen, ist darauf zu beziehen, da herrscht dann sozusagen eine ziemliche Variabilität und da ist dann auch nicht ganz klar, was ein bestimmter Terminus, den wir zum Beispiel in einer anderen Sprache nicht kennen, worauf sich der sozusagen genau bezieht. Ja? Und auf das würde ich dann jetzt dann näher eingehen. Diese These der Unbestimmtheit der Übersetzung, die auch eine Unbestimmtheit sozusagen der Referenz impliziert, dass das nie 100% bestimmt werden kann, worauf sich die Extension sozusagen eines bestimmten Begriffes sozusagen ganz exakt bezieht. Obwohl im Allgemeinen der Quine, das ist auch eine wichtige Unterscheidung, sozusagen die Intentionalität, Extensionalität, ja, also die Extension von bestimmten Begriffen, sozusagen, wenn ich das hernehme, sozusagen Tafel zum Beispiel, dann betrifft die Extension des Begriffs dasjenige, was alles unter diesem Begriff fällt, was sind alles Gegenstände, die als Tafel gelten. Und das ist alles sozusagen mit dem Begriff Tafel anvisiert. Das ist die extensionale Dimension im Sinne sozusagen dieses referenziellen Bezugs, was alles darunter fällt. Und intentional, da gibt es aber unterschiedliche Annäherungen, wie man es erklärt, aber ist das zunächst einmal sozusagen eine Sache dessen, was wir begrifflich unter so einem Ausdruck zum Beispiel Tafel verstehen wollen, im Sinne von irgendwelchen Merkmalen, Eigenschaften, ja, die wir anführen können. Das zum Tafel sein, was aus Sicht dazugehört, als gute Eigenschaft, dass man darauf schreiben kann oder so irgendetwas. Ja. Und irgendwelche sonstige Charakteristika, die man jetzt anführen kann, dann, um das einzugrenzen, um das darstellbar zu machen, was unter dem Begriff sozusagen Tafel zu verstehen ist. Also das ist eine Sache, die jetzt sozusagen auf der Bedeutungsebene jetzt angesiedelt ist. Und das andere ist dasjenige, worauf sozusagen referenziell Bezug genommen wird. Also in dem heutigen Sinn, wie wir von Bedeutung reden, nicht in dem Frege'schen Sinn, was genau umgekehrt ist, aber in Frege, wo dasjenige, was das Extensionale wäre, sozusagen die Bedeutung darstellt, das, worauf wir uns sozusagen in einen Ausdruck beziehen. Ja. das, was beim Frege Sinn heißt, unter Bedeutung verstanden. Also all das, was jetzt selbst in der sprachlichen Sphäre bestimmend dafür ist, dass ein Begriff so und so verwendet wird. Das andere ist, womit ich anhand dieses Begriffs, worauf ich anhand dieses Begriffs Bezug nehmen möchte, auf irgendetwas Außersprachliches. Und so versteht er insgesamt diese Auffassung von Gegenständen, dass sie einerseits vollkommen als real im Sinne der Naturwissenschaften zu nehmen sind und andererseits gleichzeitig als Setzungen, wobei die Setzungen eben von unserem sprachlichen Bezug darauf betreffen. Und in dem Sinne gibt es keine transzendale Gegenstandskonstitution, und die Gegenstandskonstitution vollzieht sich selbst schon in einer empirischen Form, nämlich hauptsächlich in dem Prozess, in dem sozusagen Sprache erworben wird. Nicht alles, was sozusagen im Lernen der Sprache involviert ist, anhand dessen wird auch die Möglichkeit sozusagen zum Gegenstandsbezug geschaffen, indem sozusagen werden diese Gegenstände sehr wohl erst gesetzt als Gegenstände, auf die wir uns in einer spezifischen Form beziehen können. Was ich als Kleinkind sozusagen kann ich zunächst einmal nur sozusagen dann Mutter äußern, zum Beispiel, ja, wenn gerade sozusagen darin Mutter präsent ist, ja, dann kann ich sozusagen auch sozusagen die unmittelbare Verbindung. Später dann kann ich einmal, über Mutterrechte oder irgendwas reden, ja, das vollkommen unabhängig davon ist, ob dieser Ausdruck sozusagen jetzt nur irgendwie ein sinnliches Korrelat hat. Ja. Dann ist vollkommen abstrakt sozusagen über den Ausdruck Mutter und das, was sozusagen beträchtlich mit dem möglicherweise zusammenhängt, in allen möglichen Kontexten, kann sprachlich sozusagen mit diesem Ausdruck Mutter hantieren. Ja. Und das vollkommen losgelöst von dem, dass das irgendeiner besonderen Wahrnehmung entspreche. Ja. Aber das kann ich natürlich nicht sofort, indem ich die Sprache noch nicht so möglicherweise so beherrsche, indem ich erst zu diesem Begriff kommen muss, das ist auch die These, ist es notwendig, dass diese unmittelbare Korrelation zunächst einmal herrschen muss, indem aber auch noch nicht ganz klar ist, was sich überhaupt unter diesem Ausdruck verbirgt. Also da ist es so, wie wir das auch beim Austin und so weiter gesehen haben, dass ein bestimmter lautlicher Ausdruck sozusagen in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Handlungsvollzug vorkommt und darin sozusagen eine bestimmte Bedeutung gewinnt, die dann erst viel später sozusagen näher ausdifferenziert wird. Und das habe ich da jetzt schon beim Thema des Empirismus ja erwähnt, dass er solche mentalen Gegenstände sozusagen ablehnt. Gibt es alle möglichen Formen sozusagen davon, wie das ansonsten empiristisch aufgefasst werden könnte, über die sogenannten Sinnesdaten und so weiter oder irgendwelche elementaren Erlebnisse, die man vielleicht sozusagen durch irgendwelche unmittelbaren Sätze, die nur dieses völlig Unmittelbare einfangen sollen, wie Protokollsätze oder dergleichen sozusagen, all das, diese Art von mentaler Zwischenebene, sozusagen, die da bloß sozusagen für ihn in einer schlechten Konstruktion erstellt wird, auf die man überhaupt sozusagen verzichten kann. Insofern vertritt er eben sozusagen eine bestimmte Art von Kausalitätsthese, dass es diesen kausalen Einfluss gibt, sozusagen eine Art von Verursachung, dessen sozusagen, was in der Welt passiert und wie das mit uns zu tun hat, dass ich das in einer bestimmten Weise auf Subjekte auswirkt. Sozusagen das, was physikalisch, manchmal beschreibt er das sogar auch so ein bisschen in Anlehnung an die antiken Atomisten, ne? Dass sozusagen was da irgendwie molekular irgendwie passiert, oder zumindest irgendwie physikalisch beschreibt, dann ist dieser Bezug sozusagen in welcher physikalischen Entität nicht außer der Welt und dessen sozusagen, wie sie sich auf uns auswirken. Ne? Also da gibt es einen bestimmten kausalen Zusammenhang, der wird als solcher sozusagen rein behauptet. Und was man sozusagen dann beobachten kann, im Sinne des Verhaltens von spezifischen Subjekten, kann man sagen, ja, also die äußern dann sozusagen dieses und jenes. Das ist sozusagen der andere Pol, der Output sozusagen aus diesen, von diesen Wirkungen her, ist die Seite sozusagen jetzt schon einer sprachlichen Formierung. Das ist sozusagen die Gegenseite. Und es gibt sozusagen dazwischen keine anderen Entitäten, die man da konstruieren könnte. Und bei dieser Kausalitätsthese gibt es nur unterschiedliche Bestimmungen, wie man das auffassen will, wo da sozusagen eine die Grenze ist. Und da gibt es eine proximale und eine distale Auffassung. Den Davidson, den möchte ich dann eben nach dem Quine behandeln, der vertritt so eine distale Kausalitätstheorie, die damit zu tun hat, dass der Kausalbezug sich schon auf Gegenstände bezieht, auf Gegenstände, auf die wir das auch öffentlich Bezug nehmen können, auf die wir sozusagen gemeinsam Bezug haben. Dann ist sozusagen die kausale Verursachung, die ist gewesen schon von bestimmten Gegenständen aus, auf die wir uns gemeinsam beziehen können. Und beim Quine ist so, die kausale Verursachung ist nicht da draußen der Welt, sondern beginnt sozusagen bei unseren sogenannten Außenflächen oder Oberflächen dessen, was wir sozusagen als Subjekt sind gegenüber der Welt. Da sozusagen vollzieht sich der kausale Einfluss. Also da sind wir irgendwelchen Reizen sozusagen ausgesetzt. Und die sozusagen sind am Subjekt, deshalb sozusagen proximal, also in der Nähe der Anführungszeichen des Subjekts, und sind als solche quasi eine private Angelegenheit, weil jeder seine eigene bestimmte Form hat, sozusagen, wie diese Reize auf ihn auftreffen, sozusagen, was dann weiter dann mit diesen Reizen sozusagen passiert. Also das ist der kausale Einfluss, der geht zwar irgendwo aus, sozusagen, diese Verursachung beginnt irgendwo in der Welt draußen, sozusagen, aber sie hat nur eine bestimmte Relevanz. Dann, sozusagen, wenn sie auf uns irgendwie zutrifft, auftrifft, wie man sich das auch genauer vorstellen will, aber so sozusagen, dass es nur mit dem Subjekt als solchen, für sich selbst sozusagen zu tun hat. Und wir dann zum Beispiel bei dem Beispiel da zur radikalen Übersetzung sagt, geht es dann nicht um das, wie der Gegenstand als solcher sozusagen auf uns einwirkt, sondern wie dieser Reiz sozusagen dadurch ihm ausgelöst wird, sozusagen wie der sich bei uns auswirkt. Und da kann es zum Beispiel sein, ja, dass diese Reize sozusagen durch, also dass die völlig gleich sein können, ohne dass dasjenige, was das auslöst, sozusagen gleichartig beschaffen ist.
Wir haben jetzt ein Beispiel sehen, wo das auch, wenn es eine Klappe ist, zum Beispiel, kann das für uns, zumindest was das Optische oder so betrifft, den genau gleichen Reiz sozusagen ergeben. Und uns zum Beispiel dazu veranlassen, das als diesen und jenen Gegenstand zu klassifizieren, das als diesen und jenen Gegenstand aufzufassen, ohne dass das sozusagen gleich, ohne dass der so beschaffen ist, wie wir das eigentlich möchten, indem wir diesen Ausdruck verwenden, also indem wir glauben, dass es so und so sei.
auf das komme ich jetzt gleich da zu sprechen, da mit dem Gedankenexperiment der radikalen Übersetzung. Auf das will ich als nächstes eingehen. Diesen Comic da habe ich da schon im Vorblick da, auf das, was ich behandelt will, schon angeführt. Das beschreibt eigentlich diese ganze Szenerie schon. Das ist eben ein wichtiges, man muss sagen, gedankliches Experiment, weil es nicht als solches exakt, so wie es der Quine sozusagen darstellt, überhaupt durchführbar wäre, obwohl man sich natürlich dann jetzt Situationen denken kann, die dem ziemlich nahe kommen, aber es geht ihm da, sagen wir mal, andere Fragestellung, die nicht jetzt da das Spezifische dieser Situation, die jetzt versucht er gleich zu beschreiben, betrifft, sondern was das eben an Konsequenzen für unsere Auffassung der Sprache und der Bedeutung zu tun hat. Und diese radikale Übersetzung betrifft eben die Übersetzung einer Sprache eines völlig unberührten Volkes. Also wenn wir irgendwo hinkämen, heutzutage ist das also kaum mehr möglich, wenn wir dann irgendwelche Leute sowieso schon dort antreffen würden, die uns das in gewisser Weise vermitteln könnten, schon sozusagen es für das Allermeiste, wo wir Bezug hätten zu fremden Völkern, sozusagen der Dolmetscher dafür gäbe. Aber wenn das nicht der Fall wäre, wenn das sozusagen wirklich auf jemanden treffen würden, dessen Sprache wir sozusagen in keinster Weise kennen und uns keine Möglichkeit gibt, irgendjemand anderen diesbezüglich zu befragen, und wir uns das sozusagen von vornherein und grundsätzlich erschließen müssten, welche lautlichen Äußerungen sozusagen die der andere da jetzt vollzieht, was das heißen kann, und versuchen sozusagen das jetzt in unsere Sprache sozusagen zu übersetzen. Das wäre sozusagen der Versuch dieser sogenannten radikalen Übersetzung, also sozusagen so eine Art von ursprünglicher, könnte man sagen, die erste Übersetzung einer völlig fremden Sprache. Und in diesem behavioristischen Ansatz ist es dann so, ne, dass ich das nur so machen kann, indem ich mit denen in bestimmten Kontakt bin und dann jetzt das beobachte, was in der Umwelt von uns vorgeht. Und aufgrund dessen, was da jetzt passiert, versuche ich dann sozusagen die Äußerungen, das Lautliche sozusagen, was von den Eingeborenen, wie auch immer man die nennt, sozusagen kommt, die irgendwie sozusagen in eine Entsprechung zu bringen und das zu erschließen, wenn jetzt irgendwelches Zeug sozusagen draußen dadurch passiert und der äußert dann dieses und jenes, dann das sozusagen mit dem zu übersetzen, was man selbst als Ausdruck sozusagen für die Kennzeichnung dieses Vorgangs in der Welt da draußen dafür verwenden würde. Und sein Beispiel ist da, dass er sagt, das, über das Kaninchen oder Hasen, ich meine, der fängt da schon an, wie man es jetzt ins Deutsche dann übersetzt, sagt er da, also das ist ausgeführt zur radikalen Übersetzung in diesem Wort und Gegenstand. Darauf beziehen sich dann die Seitenangaben jetzt da auf den Folien. Sagt er, ein Kaninchen huscht vorbei, der Eingeborene sagt Gawagai, und der Sprachforscher notiert den Satz Kaninchen oder sieht da ein Kaninchen als vorläufige, in weiteren Fällen zu erprobende Übersetzung. Also das ist die Ausgangslage für dieses Experiment, ne? In dem Fall, was da draußen in der Welt vorkommt, sozusagen, ist das, dass da, sagen wir jetzt einmal, irgendein Tier
da was weiß ich, vorbei hoppelt oder sonst was. Und währenddessen das passiert, der, von dem man sozusagen die Sprache in Erfahrung bringen möchte, diesen Ausdruck da als Gabagai verwendet. Und das Erste, was man da tun kann, ist sozusagen eine Hypothese aufzustellen, dass das, was da jetzt geäußert wird, der Ausdruck ist, den man selbst sozusagen in der eigenen Sprache verwenden würde, um das zu kennzeichnen, wenn er das sieht. Ja? Ein Hasen oder Kaninchen. Das ist der Ausdruck Hase, Kaninchen, sozusagen, dann möglicherweise, muss man mal hoffen lassen, sagen, die korrekte Übersetzung wäre für diesen Ausdruck Gabagai. Das sagt er, die einzigen objektiven Daten, nach denen sich dieser Sprachforscher richten kann, sind die Kräfte, die er auf die Außenfläche des Eingeborenen einwirkt, sieht, sowie das beobachtbare, stimmliche und sonstige Verhalten des Eingeborenen. Also das entspricht genau diesem empirisch-behavioristischen Zugang. Ne? Ich fasse den anderen selbst sozusagen als eine Identität auf, die von bestimmten Reizen sozusagen verursacht, von physikalischen Vorgängen in der Außenwelt betroffen ist, und ich da sozusagen dem gegenüber bin, und jetzt mir erschließe, dass ich sozusagen demselben Reiz ausgesetzt bin, oder zumindest sozusagen da irgendwie in diesem Kontext dazugehöre, und dass ich dann aufgrund dieser gleichen Situation, wo ich dem gleichen ausgesetzt bin, mir sozusagen genau das erschließen kann, so wie ich das benennen würde, was da draußen vorkommt, dass diese Benennung ganz genau dem entspricht, was auch der andere sagt, indem er diesen lautliche Äußerung trifft. Die Frage ist dann, ob das wirklich so stimmt oder unbedingt stimmen muss. Ja. Das besagt nämlich dann letztendlich ziemlich viel darüber, wie überhaupt solche Begriffe, sozusagen solche lautlichen Äußerungen, wie sie funktionieren und welche Bestimmtheit sie in der Bezugnahme auf bestimmte Gegenstände, wie viel Bestimmtheit sie so enthalten. Ja? Also wie exakt sozusagen das aufeinander abgeglichen werden kann. Also das heißt, wie gut diese Übersetzung ist. Ja? Und dann ist die weitere Vorgangsweise sozusagen dieses Sprachforschers, dass er in mehreren verschiedenen Reizsituationen diesen Ausdruck jetzt zum Beispiel nachspricht, ja, Gabagai, das quasi zu anderen Situationen versucht sozusagen auszutesten, und dann das beobachtet, ob ihm der Eingeborene zustimmt oder ob er das ablehnt. Wobei es eine weitere Schwierigkeit ergibt, ne? Also es wäre angenehm, das so einmal sagen zu können, ob er zustimmt oder ablehnt. Nur wenn man die Sprache nicht kennt, ne? Dann weiß man natürlich auch nicht, was Zustimmung und was Ablehnung bedeutet. Und das beschreibt das so, dass man das genauso wieder empirisch erforschen muss. Diese Ausdrücke Evet und Jot, die dem Gabagai entsprechen, sozusagen, und für die dann versuchsweise sozusagen, zum Beispiel das Ja und Nein sozusagen zugeordnet wird, wobei es da eben schwierig ist, zu sagen, was ist das Ja, was ist das Nein, also überhaupt dann sozusagen eine These zu finden, was könnte, welche lautlichen Ausdrücke sozusagen könnten für Zustimmung stehen, welche könnten für Ablehnung stehen und dann das sozusagen zuzuordnen, welches fürs Ja und welches fürs Nein steht. Ne?
Wie gesagt, das ist ein Gedankenexperiment, in dem er davon ausgeht, dass sagen, ja, dass in einem Austesten sozusagen dieser unterschiedlichen Situationen, wie wir auf das draufkommen können, sozusagen, was Zustimmung oder was auch irgendwie möglicherweise auch von Indifferenz bedeuten kann. Wenn man aber zu dem gekommen ist, wenn man das jetzt einmal voraussetzt, dass man diese Möglichkeit hat, das abzuprüfen sozusagen, ob das zustimmend geäußert wird oder ablehnen, ja, dann kann man jetzt sozusagen in allen möglichen anderen Situationen das überprüfen. Ja.
Indem man sozusagen diesen Ausdruck verwendet, ja, indem jetzt gerade keine Hasen da sind, ja, wenn irgendein anderes Zeug da in der Welt vorkommt, also irgendwas anderes sozusagen, dass diese Reize, die normalerweise mit dem verbunden sind, sozusagen nicht vorkommen. Ja. Wenn man das immer da äußert sozusagen und man erntet sozusagen entweder Missverständnis oder man kann es sozusagen wirklich schon als dezidierte Ablehnung sozusagen erkennen, dann nähert man sich sozusagen mehr und mehr an, so sieht das jetzt einmal aus, ne? An das immer besser verstehen zu können, welche Dinge in der Welt sozusagen das dafür verantwortlich sind, dass ein bestimmter Ausdruck dafür verwendet wird.
Und das heißt aber, dass er Gestik nicht mehr ausschließt, oder?
Dieser Linguist versucht sozusagen alles, was ihm zur Verfügung steht, sozusagen zu nutzen. Und da sind irgendwelche Gesten und so weiter genauso dabei. Also, der lautliche Ausdruck sozusagen ist eine Komponente, aber zu dem Gesamtsprachuniversum sozusagen gehört auch all das dazu, wie sich die sonst nur sozusagen ausdrücken oder hinweisen auf irgendetwas. Das kann auf verschiedene
Weisen. Die Sprache der Gestik ist auch nicht bekannt.
Ist auch nicht bekannt. Nein. Also, das ist genauso sozusagen eine Hypothese. Man sieht, dass die, also irgendwie herumfuchteln, ne? Und die Hypothese ist, dass sie mit dem hinaus ausdrücken, dass das eine bestimmte Funktion hat. Also, dass das selbst eine Art von sprachlicher Vollzug ist, zu sagen, mit dem irgendetwas zu bestimmen, zu veranlassen oder was auch immer. Ja. Aber der noch ein bisschen komplexer, sich hier zum Beispiel auf eine bestimmte Geste zu beziehen, ja, und das Ganze sozusagen zu versuchen, die Korrelation sozusagen zu finden. Könnte man sagen, welche Geste sozusagen würde das bei mir entsprechen? Also, was weiß ich, wenn ich versuche sozusagen so etwas wie Halt oder Stopp sozusagen auszudrücken, nur mit einer Geste, ja, wie ich das machen würde, sozusagen für mich selbst, in meinem sozusagen Sprachverständnis für mich, ja, und da sozusagen jetzt die Korrelation zu finden, wenn die so und so eine Geste machen, ja, welche Geste sozusagen würde das für mich entsprechen? Das ist nur ein bisschen, sicher sozusagen ein bisschen nur schwierigere Aufgabe, weil es anscheinend schwer ist, sozusagen genau das nachzumachen. Ne? Das ist bei dem lautlichen Ausdruck, den kann ich als Rhythmus sozusagen besser wiederholen. Aber im Prinzip sozusagen das mit irgendwelchen Gesten sozusagen genau die gleiche Situation. Ne? Dann sagt er, das allgemeine Gesetz, für das der Sprachforscher Einzelfälle sammelt, lautet in etwa, dass der Eingeborene unter genau den Reizeinflüssen Gabagei zustimmt, unter denen wir auf die Frage Kaninchen eine bejahende Antwort geben würden. Und entsprechend für den Fall der Ablehnung.
Und dann kommt er auf das mit der Attrappe zu sprechen, was für den Gegenstandsbezug jetzt ziemlich wichtig ist, was ich vorher ja schon gesagt habe. Es ist wichtig, dass man das, was den Eingeborenen zur Zustimmung zu Geibergei veranlasst, als Reiz und nicht als Kaninchen auffasst. Der Reiz kann derselbe bleiben, selbst wenn das Kaninchen durch eine Attrappe ersetzt wird. Wird der Gebrauch von Geibergei und Kaninchen aufgrund eines Experiments gleichgesetzt, sind es Reize, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen, nicht Tiere. Also dieser Auffassung zufolge sozusagen, jetzt können wir uns nur auf das verlassen, sozusagen, was wirklich was sozusagen das kausale Endprodukt ist. Insofern es sozusagen bei uns ankommt und nicht etwas sozusagen von dem außerhalb getroffen werden könnte, wie es wäre, sozusagen außerhalb sozusagen unserer Auffassungsform. Also ich kann mich eigentlich nur auf das beziehen, sozusagen, wie ich irgendetwas auffasse. Darüber hinaus sozusagen ist es schon eine andere Aussage, sozusagen, etwas über das Bestimmte zu äußern, wenn ich sage, das ist ja, ich könnte sagen, zum Beispiel, das ist ja echtes Kaninchen oder sowas, ne? Kann ich Aussagen machen, oder ich kann sagen, das ist ein lebendes Kaninchen oder so irgendetwas, ne? Kann eine Sprache sozusagen auf das beziehen. Ja? Aber worauf ich mich sozusagen einzig verlassen kann, ist das, dass ich irgendetwas, irgendwas, was auch bei mir ankommt, das mich sozusagen zu einem bestimmten Urteil sozusagen veranlasst. Und das kann zum Beispiel im Fall einer schlichten Attrappe genau der gleiche Reiz sein, sozusagen. Wenn es gut gemacht ist, sozusagen, komme ich zu dem gleichen sprachlichen Urteil über das, was das Zeug da ist. Auch wenn sozusagen dem als solchen, sozusagen, wenn man jetzt das als physikalischen Gegenstand erforscht, was das wirklich ist, sozusagen dann dem nicht entspricht. Ja. Das hat dann zu allen möglichen Diskussionen geführt, wenn ich dann so sein könnte, da gibt es diese Überlegungen der sogenannten Gehirne im Dank, ne? Oder das, was zum Beispiel bei dem Film der Matrix auch hier im Hintergrund steht, ne? Es könnte so sein. Und aufgrund dieser Auffassung lässt sich das sozusagen dann gar nicht mehr differenzieren, ob dem, sozusagen, was ich da urteile, überhaupt das, was da draußen entspricht, oder es könnte sozusagen im Extremfall so sein, ja, dass ich mit meinen Sinnesrezeptoren sozusagen so durch irgendwelche anderen Einflüsse sozusagen, die gar nicht in der Welt vorkommen, sondern wenn man sieht, dass ein Computer generiert sind oder sonst etwas, ne? Mir das nur suggeriert wird, dass ich glaube, diese Phänomene sozusagen zu sehen. Ja? Das wird dann sozusagen nur bei mir ausgelöst, wenn es so ist, dass es nur sozusagen mit der Auffassung zu tun hat, dann könnte es letztendlich so sein, sozusagen, dass ich ein Gehirn bin, irgendwo sozusagen in einer Badewanne, dem sozusagen die Reize genauso vorgegaukelt werden, als würde ich einer realen Welt sozusagen begegnen.
Mhm. Ja, wenn der Eingeborene jetzt nicht meint, es ist ein Kaninchen, sondern er sagt, schau gut da, dann habe ich ja ein Problem. Weil dann kann ich so mit dem Experiment kommen, ein Kaninchen hinstellen, eine Attrappe, dann wird er das nicht sagen. Und ich gehe aber jetzt, also dieser Sprachforscher geht ja von seiner Perspektive aus. Mhm. Und der Eingeborene kommt von einer ganz anderen Perspektive aus. Weil der sieht es vielleicht als Butter und ich sehe das jetzt als Kaninchen. Mhm.
Genau. Das ist eigentlich das, worauf das jetzt auch wirklich hinausläuft. Das einfach einzusetzen, sozusagen Futter, ne? Das ist ja wieder unsere Übersetzung, ne? Die Frage ist, das hängt uns zum Beispiel mit dem genau zusammen, was wir da bei der Sprechakttheorie zum Beispiel besprochen haben. Ne? Ist es so, also unterstellt man, dass er das äußert, ja,
selbst sozusagen etwas vermitteln will, das für ihn sozusagen exakt sozusagen vorliegt, was das immer ist. Also wie man das immer dann sozusagen für uns übersetzen. Aber irgendetwas sozusagen, worauf er zum Beispiel, dass es für ihn irgendwie diesen Nahrungskontext oder so irgendwie hat. Ja. Ist es so, dass das bei ihm schon vollkommen fixiert ist und dann sozusagen ist es nur mehr ein Problem sozusagen der Übertragung auf uns, dass es nur sozusagen ein äußerliches Problem ist, sozusagen des Verständnisses, ne? Dass wir nur nicht ordentlich sozusagen das verstehen können, sozusagen, was für ihn klar ist, und es nur sozusagen die Übertragung betrifft. Oder betrifft es noch was Grundsätzlicheres, nur eine grundsätzlichere Schwierigkeit, die sich auf das betrifft, nicht nur sozusagen wie wir in unserer Kommunikation auf irgendwelche Gegenstände Bezug nehmen und dass aufgrund dessen sozusagen Missverständnisse entstehen, so wie es bei Rostin sozusagen ausgeführt ist, dass in dem verschiedene Leute zusammenkommen sozusagen, wenn sie alles Mögliche an sozusagen entwickeln, hapert es an dem sozusagen, muss man sich Sprache so überhaupt vorstellen, dass sozusagen jeder für sich sozusagen an sich eher ordentliche hat und in dem alle zusammenkommen, dass hier viel abwegiges Zeug sozusagen sodass das nicht mehr ordentlich miteinander korreliert. Oder wieso, das ist sozusagen, das ist ja eigentlich die falsche These, dass das noch tiefer liegende ist, dass schon sozusagen unsere eigene Bezugnahme, auch wenn wir sozusagen diese sogenannte private Sprache hätten, von der Wittgenstein spricht oder sie problematisiert, ob das überhaupt möglich ist, sozusagen so eine private Sprache zu haben, also mein eigener sprachlicher Bezug sozusagen auf irgendetwas, ob das so sein könnte, dass in diesem einen Bezug der Tausch sozusagen eine Schwierigkeit ist, das, worauf ich mich beziehen will, sozusagen exakt sozusagen einfangen zu können. Ob das sozusagen durch das, was ich sprachlich tun kann, ob ich für mich selbst, ob die Sprache selbst sozusagen es schafft, diese Eindeutigkeit herzustellen. Und aus dieser Überlegung heraus, sozusagen, die da sozusagen mit der Übersetzung gemacht wird, ist es für den Quine so, dass da sozusagen eine grundsätzliche, das ist jetzt dann sozusagen die Konsequenz aus dem, eine Unbestimmtheit vorliegt. Einerseits eine Unbestimmtheit der Übersetzung, so wie wir jetzt selber Sie gesagt haben, Futter, oder irgendetwas sozusagen, was auch mit diesem Reiz korreliert ist. Weil der Reiz, wenn die Hasen vorbeihoppeln, sozusagen, ist ein und dasselbe. Das kann aber sozusagen jetzt sprachlich, kann ich auf das ganz unterschiedlich Bezug nehmen. Ja? Es muss zum Beispiel gar nicht, es ist gar nicht gesagt, ne, dass der Ausdruck Gabakai, dass das zum Beispiel überhaupt so etwas wie ein Hauptwort ist oder so. Ja? Zum Beispiel in einigen Texten darüber wird das so ausgedrückt, ne, dass es sein könnte, dass der Ausdruck Gabakai zum Beispiel ungefähr sowas heißt wie es häselt, also so wie es regnet, und kein Substantiv in dem Sinne wie der Ausdruck Hase oder Kaninchen. Das kann sozusagen an dem Ausdruck Gabakai nicht erkennen, welche Wortform das überhaupt ist. Ob das überhaupt versucht, auf einen Gegenstand den zu benennen, oder ob das zum Beispiel so eine Beschreibung ist eines Vorgangs, wie dessen, dass es regnet. Ja? Aber nicht sozusagen Regen als solchen bezeichnet. Und die Konsequenz aus dem ist eben, die unbestimmte Übersetzung ist eine sozusagen auch der Bezugnahme, der Unbestimmtheit der Referenz. Es ist generell nicht möglich, sozusagen die Ausdrücke sozusagen so aufzufassen, dass sie einen exakten, sozusagen fixen Bezug hätten, sozusagen auf irgendetwas, was mit dem, worauf mit dem sozusagen worauf Bezug genommen wird. Dieser Bezug sozusagen ist nicht exakt, ja. Damit mit diesem Ausdruck, zum Beispiel wie Garagai, das werden wir jetzt dann sagen, aber geil später sozusagen, ja. Er redet von dem, was weiß ich, nicht abgetrennter Hasenteil, also irgendetwas zum Beispiel am Hasen, ja, das zwar immer mit dem Hasen vorkommt, aber nur sozusagen ein Teil vom Hasen, also sich die Keule oder was weiß ich was bedeutet, dann ist es in all diesen Situationen, wo die Hasen vorbeilaufen, laufen gleichzeitig damit auch die Hasenkeulen sozusagen vorbei. Das könnte der Ausdruck Gabagai genauso sozusagen nur Hasenkeule bedeuten, ohne dass ich das sozusagen nur aufgrund des Reizes, nämlich das Sehen dessen, dass der Hasen vorbei, entscheiden könnte. Ich kann das, das ist eine Konsequenz, also ich kann es nie herausfinden, ob das sozusagen exakt Kaninchen entspricht oder zum Beispiel eben andere Ausdrücken, sozusagen die aufgrund sozusagen der gleichen Reizsituation sozusagen entstehen. Also zum Beispiel vielleicht ist Futter schon ein bisschen weiter entfernt sozusagen von dem, von der Reizsituation. Ja. Da könnte es sein, dass ich, wenn ich das weiter erforsche, ja, das was ich Futter nenne, ja, kann ja zum Beispiel noch was anderes sein sozusagen als Hasen. Ja. Und dann werde ich vielleicht dann schon sozusagen mit der Zeit drauf kommen, dass das, was ich da äußern mit Gabagai, nicht Futter heißt, weil sie zum Beispiel das Gabagai nicht verwenden, wenn sie irgendwas anderes essen, was keine Hasen sind. Dann komme ich drauf sozusagen, Futter wird dann sozusagen nicht mit dem übereinstimmen, was Gabagai heißt. Aber es gibt sozusagen mit der Hasenkeule, oder er bezieht sich auch darauf sozusagen, dass das irgendwelche zeitlichen Stadien sozusagen von Hasen sein könnten. Also das kann zeitbezogen sein, auf das sozusagen, wie die da jetzt in einer bestimmten Situation gerade vorkommen. Diesen Zeitbezug zum Beispiel, den kann ich auch in dem Wort nicht erkennen, ja. Ob das der Fall ist, sozusagen, ob das sozusagen mit dieser zeitlichen Situation was zu tun hat überhaupt oder nicht. Ja. Also gibt es rein situativ oder ist es zum Beispiel ein Ausdruck, der von Haus aus schon allgemeiner gefasst ist, der gar nicht abhängig ist von dem, dass das Zeug jetzt da gerade vorbeihoppelt, zwar durch den Reiz veranlasst wird, aber nicht der Ausdruck ist, der nur sozusagen für das reine Vorbeihoppeln gilt, sondern sozusagen schon eine abstrakte Funktion hat. Das kann ich alles sozusagen an diesem Ausdruck aber als solches nicht erkennen. Und das lässt sich nie, also man, das kann man auch so ausdrücken, er redet von so einem Übersetzungsmanual, ne? Ich lege jetzt so ein kleines Wörterbuch oder was an, ne? Da schreibe jetzt auch andere Ausdrücke hinein und ich als Einsprachforscher sozusagen kann so ein Wörterbuch kommen und halbwegs gut sozusagen das mir erschließen. Und jetzt kommt sozusagen ein anderer Sprachforscher, ne, der legt sozusagen selbst ein Wörterbuch an. Und da kann es sein, dass der aufgrund eben der gleichen Reize sozusagen, ne, die vorkommen, aufgrund der gleichen Situationen, das etwas anders eben übersetzt. Das ist aber sozusagen aufgrund dessen, was passiert, keinen Unterschied ergibt. Also durch das sozusagen rein, könnte man jetzt auch sagen, wieder rein empirische, das was passiert als solches, das lässt sozusagen diese Unbestimmtheit zu. Und das ist nicht nur sozusagen dann letztendlich eine Sache, die das Übersetzen betrifft, sondern es ist eine generelle Unbestimmtheit, die sozusagen Sprache überhaupt kennzeichnet. Also Begriffe sozusagen überhaupt so einer Unbestimmtheit sozusagen unterliegen. Das ist dann sozusagen die generelle These aus dem. Ja. Also Unbestimmtheit
in Bezug auf das Übersetzen und dann, was wichtiger ist, die Unbestimmtheit der Referenz, dass nicht hundertprozentig klar ist, worauf man sich sozusagen mit dem exakt sozusagen bezieht. Ja. Wobei er natürlich sagt, das ist ein reines Gedankenexperiment, denn für das, dass man sozusagen mit denen da irgendwie leben könnte, würde das, reicht es eben aus, sozusagen, irgend so ein, irgendein Wörterbuch sozusagen entwickelt zu haben. Also, dass man schon langsam, und er sagt dann auch, wenn man dann einmal so weit ist, dass man wirklich sozusagen der Sprache erlernt hat, dann hat man natürlich sozusagen viel mehr Möglichkeit, das spiegelt sozusagen wieder den Spracherwerb, ne? Über etwas sozusagen genauer sprechen zu können. Nämlich indem ich versuche, sozusagen das über andere sprachliche Formen genauer sozusagen zu bestimmen. Weil da in der Anfangssituation bin ich nur bei dem, die Hausenhoppeln vorbei sozusagen, ich habe nur diesen einen Ausdruck gehabt. Ja. Wenn ich mit ihnen dann ausführlicher kommunizieren könnte, ja, und ich deren Sprache wirklich dann schon kenne, dann kann ich irgendwann später mal sagen, ist es wirklich dieser Gabagei sozusagen, ist es das, oder ist nur sozusagen ein Teil von dem oder so, ja? Wenn ich dann zum Beispiel das schon wissen würde, was Teil heißt bei ihnen und so, ne? Dann kann ich sozusagen mit der Zeit dann das näher sozusagen eingrenzen und werde das auch sozusagen genauer in Erfahrung bringen können. Aber es bleibt sozusagen eine grundsätzliche Unbestimmtheit, die bleibt immer bestehen, dass es sozusagen da diesen 1:1 Bezug nicht geben kann. Ja. Und da versucht er sozusagen zunächst einmal die Bedeutung sozusagen mit der Reizbedeutung sozusagen zu korrelieren. Das heißt, es gibt sozusagen bestimmte Reizeinflüsse, die zum Beispiel diese Zustimmung zu dem Ausdruck Gabagei ergeben. Und dann kann man sagen, das ist die Reizbedeutung, die diesem Ausdruck Gabagei entspricht. Aber die Reizbedeutung, die ist nur sozusagen in ganz besonderen Fällen identisch mit dem sozusagen, was wir allgemein Bedeutung nennen würden. Weil zum Beispiel gibt es Ausdrücke, die sind nicht abhängig von dem, was unmittelbar wahrgenommen wird. Das führt ja irgendwann später noch an, zum Beispiel der Ausdruck Junggeselle. Ja. Wenn ich irgendjemanden anschaue, einen Mann sozusagen, habe ich auch irgend sozusagen einen Reizeinfluss, irgendetwas sozusagen, was da jetzt in diesem Bild sozusagen meine Außenfläche erregt und kann irgendein Wort für das sozusagen entwickeln. Aber was die Bedeutung ist von dem Ausdruck Junggeselle, der ist mit nichts sozusagen korreliert, was ich da an dem sehen kann. Also für den Ausdruck Junggeselle sozusagen kann ich Bedeutung und Reizbedeutung nicht gleichsetzen. Die Reizbedeutung ist das sozusagen, was unmittelbar sozusagen mir da an Reizen zur Verfügung steht und das sozusagen bedeutet etwas. Aber die Ausdrücke, die dann verwendet werden, können sozusagen über diese Reizbedeutung bei Weitem hinausgehen. Wie beim Junggesellen ist so, ich muss vieles andere wissen, was ich nicht sehen kann sozusagen. Ich kann das nicht an irgendjemandem wahrnehmen, ob er Junggeselle ist oder nicht. Ja. Ich kann wahrnehmen, ob das so ein Gabagei ist. Das kann ich wahrnehmen, ob das ein Hase ist oder nicht. Ja. Das sehe ich sozusagen an dem. Aber zum Beispiel, ob jemand ein Junggeselle ist, das sehe ich in dem Sinne nicht. Das ist eine Sache, die auch hängt von irgendwelchen anderen Informationen, die man zur Verfügung stehen müssen, um auf das zu kommen, das zu urteilen, dass jemand ein Junggeselle ist. Also da reicht es mit der Reizbedeutung nicht aus, außer, sagt er, wenn man sich die überlegt, dieses sogenannte Reizmodul, das heißt, um überhaupt sozusagen mit diesem Ausdruck zum Beispiel Gabagai irgendwie umgehen zu können, muss ich bestimmte Reizeinflüsse zulassen, die eine gewisse Länge haben. Ja? Also es muss ein gewisses Kontinuum sein. Er sagt zum Beispiel, wenn das so wäre, da gibt es diese Filme, da ein Columbo kommt es einmal vor, ne? Wenn irgendwas dargestellt wird, hinter der Film gezeigt und dazwischen, ohne dass ich das bewusst sehen würde, habe ich irgendwann eine Cola-Flasche oder so, ne? Die gezeigt wird, und in der Pause gehen die Leute alle Cola trinken. Ne? Das wäre zum Beispiel da auch so, also das erklärt das, was ein Reizmodul wäre, ja? Welche Länge das hat. Ja? Ich könnte das genauso machen mit so einem Hasen, ne? Den da einschneiden in so ein Modul, dann wäre der Reiz sozusagen zwar übermittelt worden, trotzdem sozusagen wäre das zu kurz für das, um die Zustimmung zu dem auslesen zu können, dass sozusagen da dieses Zeug, das wir Gabagai nennen, sozusagen, dass das als solches benannt werden könnte. Und da sagt er, jetzt hängt das Ganze aber von dem ab, wie dieses Reizmodul beschaffen ist. Man kann es jetzt so vorstellen, sozusagen, dass das ausgedehnter ist, dann ist es natürlich schwieriger, das auf irgendwas Bestimmtes zu beziehen, ja, was dann in dem Modul vorkommt, wenn es länger ist, das zeitlich sozusagen länger ist. Kann sein, dass zuerst Hasen vorbeihoppeln, dann was weiß ich, Giraffen oder sonst was, dann wird es auf einmal schwierig, wenn das alles zu lang dauert, das überhaupt noch zu korrelieren zu irgendeiner Sache, zu irgendeiner bestimmten, die da vorgekommen ist. Andererseits habe ich dann mehr an Reizen, mehr Informationen sozusagen, und da könnte ich das abdecken, was man sozusagen irgendwie an Informationen sonst fehlt. Ja. Und er sagt, theoretisch, jetzt auch nur als Gedankenexperiment, könnte man ein Reizmodul vorstellen, das so ausgedehnt ist, dass auch Junggeselle eine Reizbedeutung hat. Dass nämlich das so lang ist, dass das zu dem Ausdruck dazugehört, die Verbindung zu dem, dass das der und der ist. Dass das auch sozusagen mit sinnlichen Komponenten letztendlich irgendwie zu tun hat. Und es muss auch so sein, dass da sozusagen eine Verbindung, irgendeine Verbindung herrscht da auch, sozusagen, wie das zustande gekommen ist, dass ich irgendwann einmal das schaffe, jemanden sozusagen als Junggesellen zu benennen. Das hängt genauso auch sozusagen von irgendwelchen sonstigen Erlebnissen ab, die alle auch irgendwie Reizeinflüsse sozusagen beinhalten. Wenn ich das Reizmodul so ausdehnen kann ich sogar sozusagen so einen Ausdruck wie Junggeselle in diesem Sinne sozusagen verstehen. Und für den Quine ist auch so sozusagen, dass er letztendlich von dem klassischen Bedeutungsbegriff sozusagen nicht sehr viel hält, sondern versucht sozusagen das genauso sozusagen auf das zurückzuführen, so einen Ausdruck wie Reizbedeutung. Also dass es korreliert ist sozusagen mit einer empirischen Angelegenheit und nicht einer sozusagen, die selbst nur mehr sozusagen in einem rein sprachlichen Raum sozusagen bewegt, wie man zum Beispiel mit solchen Ausdrücken wie Junggesellen hantieren kann. Ne? Ja, das lasse ich jetzt noch ein bisschen aus. Zum Beispiel eine Schwierigkeit besteht in dem sozusagen zu sagen, er würde dem zustimmen. Ja? Also in dem Konjunktiv dieser Schwierigkeit, in der Wiederholbarkeit. Denn es ist die Frage sozusagen, wie kann ich das selbst sozusagen, wenn unterschiedliche Situationen vorgekommen sind, wo die vorbei hoppeln. Ja? Der Reizeinfluss ist nie exakt sozusagen ein und dasselbe.
sondern das eine Mal hoppeln die so ein bisschen vorbei und das andere Mal ein bisschen anders. Das ist nicht der exakte, das ist aber der gleiche. Das ist die Frage, der Ausdruck ist aber sozusagen immer der gleiche. Kann in dem schon sozusagen zum Beispiel wieder ein bisschen was anderes gemeint sein. Ja? Oder das Beispiel da mit der Kaninchenfliege kommt von dem Davidson auch, ja, dass es kann sein sozusagen, dass wieder irgendwas mit den Hasen zum Beispiel verbunden ist, zum Beispiel irgendwelche Fliegen, und die sehen jetzt zum Beispiel, also wo die Eingeborenen wissen, immer wo die Kaninchen auftauchen, taucht da immer Ort von Fliegen auf. Ja. Und die können dann sozusagen erschließen, wenn sie nur die Fliegen sehen, können sie dann schon zu Gavagai sozusagen Ja sagen, obwohl sie gar nicht dem Reiz ausgesetzt sind, der normalerweise Gavagai verursachen würde. Also dann habe ich darin auch schon sozusagen eine Unbestimmtheit. Oder ein anderes Beispiel ist das, es mag sein, dass der Eingeborene, obwohl die Löffel des Kaninchens deutlich zu sehen sind, Gavagai ablehnt, weil das Kaninchen kein gutes Ziel abgibt. Der Eingeborene hat das Motiv des Sprachforschers für seine Frage Gavagai falsch beurteilt. Also dann steckt in dem was anders. Der Sprachforscher würde wollen, sozusagen, dass das um die Beschreibung dessen geht, ne? Und nicht zum Beispiel um irgendeinen anderen Effekt wie das, ob man jetzt da, mit Pfeil und Bogen den Hasen erlegen würde wollen, ob der Reiz sozusagen gut dafür ist, um da jetzt auf den Hasen zu schießen. Das ist ein vollkommen anderer Zusammenhang, als das nur zu beschreiben, ja, da ist einer. Und dann sagt er, wir tun am besten daran, nicht den Begriff der Reizbedeutung zu ändern, also den wieder nämlich festhalten, sondern unsere Darstellung dessen, was der Sprachforscher mit den Reizbedeutungen anfängt. Tatsache ist, dass er nicht aufgrund der Identität von Reizbedeutungen übersetzt. Das wäre sozusagen das, dass man da annehmen würde, ein und dieselbe Reizbedeutung könnte öfter vorkommen, sondern aufgrund signifikanter Approximation von Reizbedeutungen, dass die irgendwie sozusagen ähnlich sind. Aber das ist ja schon eine Schwierigkeit, diese Ähnlichkeit zu unterstellen. Das ist die letzte Folie, da war das noch sozusagen mit dem Junggesellen. Das wir jetzt nicht genau aus, was Gelegenheitssätze, Beobachtungssätze sind. Also es gibt sozusagen Sätze, die sind, haben wir schon ungefähr besprochen, sozusagen näher, die können näher an der Beobachtung sein und Sätze, was weiß ich, allgemeine Sätze wie Mütter sind liebevolle Lebewesen oder so irgendwas, ja, die nicht das spezifische Beobachtung sozusagen darstellen, also eine Situative, sondern dass es ein allgemeines Urteil ist oder so, ja. Also ein Allgemeinsatz, der ist sozusagen beobachtungsferner als solche Sätze, die zum Beispiel mit dem Gavagai vorkommen. Und das Letzte, was ich da eben da angeführt habe, das ist jetzt aus der ontologischen Relativität, ne, als vorläufige sozusagen Konsequenz aus dem, ob wir den Ausdruck Gavagai einer fremden Sprache mit Hase, mit nicht abgetrennter Hasenteil oder mit zeitliches Stadium eines Hasen übersetzen sollen, können wir nie einfach durch Ostension klären. Also nicht durch das, dass man da sozusagen auf das hinzeigt und versucht, sozusagen das einzugrenzen, da kommt das vor. Ja. Das heißt, es reicht nicht aus, die Sprecher der fremden Sprache immer wieder mit ausgesuchten Reizen zu konfrontieren und zu schauen, ob sie dem Ausdruck Gavagai zustimmen oder nicht. Also mit dieser Methode sozusagen werde ich das nie herausfinden können, ob es exakt sozusagen dem entspricht, was wir mit Hase übersetzen, was wir mit Hase sozusagen verbinden, oder mit dem sozusagen, was wir nur ein Teil des Hasen oder sozusagen ein zeitliches Stadium sozusagen des Hasen nennen würden. Und all das sozusagen ist die Begründung für diese These der Unbestimmtheit der Übersetzung und der Unbestimmtheit der Referenz, was jetzt sozusagen alle sprachlichen Ausdrücke betrifft. Die unterliegen sozusagen generell dieser Unbestimmtheit,
was mit dem dann zu tun hat, dass es letztendlich keine Bedeutungssynonymie geben kann im Sinne von bloß analytischen Sätzen. Auf das will ich dann das letzte Mal ein bisschen eingehen. Das ist ja Dogma des Empirismus, das er ablehnt, überhaupt zwischen analytischen und synthetischen Sätzen zu unterscheiden. Dafür analytische Sätze, also brauche ich irgendwas, das sozusagen vollkommen synonym ist, wie das ist Junggeselle, unverheiratete Mann oder so, ja. Sonstige kantische Beispiele, wo man sagen würde, die wären sozusagen rein bedeutungssynonym. Das ist selbst sozusagen ein Mythos, das auseinanderhalten zu können, dass es sozusagen rein analytische Ausdrücke gäbe sozusagen und synthetische dem gegenüber, die sich nicht sozusagen vollkommen synonym aufeinander abbilden lassen. Das ist ein Mythos sozusagen, den man zwar sozusagen für sprachliche Ausdrücke vermuten könnte, aber das lehnt er dann ab. Also für heute sagen wir mal, hoffe ich, zu diesem Punkt hat der Unbestimmtheit der Übersetzung und Unbestimmtheit der Referenz anhand dieses Beispiels der radikalen Übersetzung gekommen. Dann danke für heute und bitte beim Überziehen.